Einen wunderschönen guten Morgen zur 199. Ausgabe vom iVenus-Frühstück. Und heute hat uns die Technik nicht im Stich gelassen und ist alles so, wie eigentlich erwartet, in Gang gekommen. Ich muss aber gleich doch einen Disclaimer loslassen, denn das wird heute eine sehr schwierige Sendung für Fanboys, insbesondere von Tesla. Aber ja, ich versuche so neutral wie möglich zu bleiben, aber da sind diese Woche Dinge passiert, nicht nur bei Tesla, die einfach erwähnenswert sind und worüber wir reden müssen. Aber loslegen tun wir mit positiven Dingen, beziehungsweise wir haben letzte Woche über Lobbying gesprochen, wo Tesla Kunden in besonderen Bundesstaaten ja sozusagen darum bittet, ihrem Lobbyverfahren beizutreten, damit es Direct Sales, also Direktverkäufe, auch in diesen Bundesstaaten von Tesla gibt und damit die Teslas nicht über einen Graumarkt oder aus anderen Bundesstaaten bezogen werden sollen. Und hier geht es nun darum, dass Tesla aber auch oder in gemeinsamen Joint Forces mit anderen Herstellern von Elektrotrucks hier in Richtung Regierung ein Lobbying machen, dass nämlich die Infrastruktur für LKWs, also elektrische LKWs, gestartet und gemeinsam gefördert werden kann. Das ist sozusagen zurück ins Jahr 2012, 2013, wo wir die ersten Teslas gesehen haben, wo Tesla das Thema Supercharger auch anderen Herstellern angeboten hat. Und diese nicht darauf eingegangen sind, somit Tesla sein eigenes Netz aufgebaut hat, was wir ja jetzt seit einigen Monaten sich mehr und mehr öffnen sehen oder beziehungsweise sogar einige europäische Länder haben, wo es schon komplett geöffnet ist und wo es auch lustige Bilder gibt, wie zum Beispiel ein EV6 von Kia dort laden muss, weil eben der Ladeanschluss an der falschen Seite ist und dann die Fahrzeuge hinter die Supercharger fahren müssen. Und hier geht es jetzt darum, dass sie nicht andere Hersteller fragen, die nämlich genauso starten wie Tesla selbst mit den Elektrotrucks, sondern eben Bundesmittel, Staatsmittel versuchen hier in die Wege zu leiten. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Auch etwas, was sich viele wahrscheinlich gewundert haben und gewünscht haben und andere gesagt haben, nee, es ist doch schon das beste Softwareprodukt, was es am Markt gibt. Ja, ist richtig, gerade dass die Software beim Tesla so frisch gehalten wird und wir eigentlich sagen können, dass wir mindestens einmal im Monat eine neue Version bekommen und sich dort ja auch sehr viel auch von diesem User-Interface über die Jahre getan hat und es immer userfreundlicher geworden ist, ist es dennoch so, dass sich einige Kunden gerade von anderen Herstellern daran gewöhnt haben, das Thema Apple AirPlay oder CarPlay oder eben andere Streaming, wie soll ich das sagen, Produkte oder wie nennt man das? Ist auch kein Interface, sondern Codex, könnte man dazu sagen, zu nutzen. Und AirPlay ist eben ein Codex, der sehr verlustfrei ist, mit vielen Produkten funktioniert und man somit die Musik oder die Videos oder den Content, den man auf seinem Telefon oder seinem Apple-Device hat, dann sehr gut an die Musikboxen übertragen kann. Da ist wohl Tesla am Überlegen, ob sie dieses mit implementieren wollen, um eben nicht über Bluetooth mit doch signifikanten Soundqualitäten das Ganze zu haben, sondern eben das über AirPlay anzubieten. Joe Vendura, das hat nichts mit dem CarPlay oder Android Auto zu tun, also sprich mit dem Betriebssystem, was ich dann an die Screens der Fahrzeuge bringe, sondern wirklich rein mit dem Streaming-Erlebnis. Ich kann mir nach wie vor bei Tesla nicht vorstellen, dass dort zusätzliche Hardware, denn die ist notwendig, verbaut wird, damit dann Apple CarPlay oder Android Auto auf den Geräten funktionieren, das sehe ich noch nicht. Ja, dann geht es weiter, zumindest gibt es News mal wieder zu dem Cybertruck. beziehungsweise am Rande. Also wir haben ja immer gesehen und auch gewusst, dass wenn der Cybertruck kommt, dass er eine besondere Herstellungs oder ein besonderes Herstellungsverfahren haben soll und dass es dafür auch eine besondere Casting-Maschine braucht, die eben das gesamte Fahrzeug, also das Gerüst des Fahrzeuges in einem Prozess oder in einem Stück fertigt. Und dazu ist jetzt eben genau diese größte Casting-Maschine bei Tesla geliefert worden. Und jetzt kann man sagen, ist Tesla damit eigentlich auf dem richtigen Weg? Und wir haben auch in den vergangenen Sendungen oder in den vergangenen Monaten davon berichtet, dass dieser Weg auch von anderen Herstellern jetzt verfolgt wird. Ich meine, wir haben über Polestar gesprochen, dass die auch sich eine Casting-Schiene oder eben diese große Casting-Maschine zugestellt haben und weitere oder neue Fahrzeuge eben auch in diesem Prozess gefertigt werden sollen. Wir erinnern uns auch, bei Tesla ist das ein Bestandteil, der bei dem Battery Day mit vorgestellt wurde, also eben um Qualität und die Steifigkeit der Karosserie beizubehalten und zum Beispiel auch das Battery Pack oder andere Teile Teil dieser Karosserie werden zu lassen, also damit ich in diesem Konstrukt Gewicht verliere, ich aber mindestens genauso sicher, wenn nicht sogar sicherer durch die Versteifung, durch die Struktur des Fahrzeuges werde. Und das ist natürlich alles Dinge, die andere Hersteller, gerade wenn es erfolgreich ist, nicht ignorieren können und damit auch da aufsetzen müssen. So, dann kommen wir. Ja, jetzt wird es ein bisschen weirder. Also, das Ganze ist wohl so in dieser Woche losgetreten und wer auch bei LinkedIn ist, hat auch so über die Tage so ein bisschen Aufruhr gesehen. Warum? Also dann nehmen wir jetzt erstmal noch nicht mal, gehen wir nicht nur auf Tesla ein, sondern gerade die Technologieunternehmen im Silicon Valley, von denen oder wo viele von träumen, dort arbeiten zu können, also ein Apple, ein Tesla und viele andere auch, haben diese Woche sozusagen dazu aufgerufen, dass die Mitarbeiter doch bitte wieder alle ins Office kommen sollen und dass es eben kein hybrides Modell gibt, also wo man gewisse Tage zu Hause im Flex-Office oder im Home-Office oder wie auch das Unternehmen das gerade nennt, arbeiten kann und teilweise halt mit drastischen Aussagen. Und so ist das Ganze auch hier bei Tesla gewesen, denn Elon hat gesagt, also er möchte, dass die Mitarbeiter alle wieder zurück ins Office kommen, ansonsten würden sie gekündigt werden. So, das ist mehrere Male relativiert worden. Wir sollten aber auch gerade aufgrund dieser Aussagen diese Relativierung oder beziehungsweise die vielleicht dahinter steckende Strategie uns genau angucken. Denn wir haben hier die Thematik, dass Elon sagt, also er geht nur davon aus, dass die Mitarbeiter wirklich produktiv sind oder für Tesla arbeiten, wenn sie dann im Büro sind. Und er Minimum 40 Stunden die Woche im Büro voraussetzen würde für Mitarbeiter, dass er diese hat. So, wir machen jetzt erstmal mit den News weiter und dann ordnen wir das genauer nochmal ein. Das kommt jetzt sicherlich später. Entschuldigt bitte. So, dann ist es in ein paar Tage später so gewesen, dass Elon sich sehr bedenklich über die aktuelle Wirtschaftslage und ja, die Situation der Chips und der Inflation, der Rezession, der nahenden Krieg und so weiter geäußert hat, dass ein super Bad Feeling darüber hat und hat dann angekündigt, 10% der Mitarbeiter von Tesla rauszuwerfen oder beziehungsweise zu verlieren. Auch das lassen wir erst einmal stehen, denn auch da hat sich weiter etwas entwickelt. Reuters war sozusagen immer derjenige, der hier als erstes oder in erster Hand darüber berichtet hat und hat jetzt heute das ganze Thema nochmal etwas gerader gerückt. Also Tesla wird weiterhin in bestimmten Bereichen einstellen, also gerade im Produktionsbereich wird die Zahl der Mitarbeiter steigen, so dass die Gesamtmitarbeiterzahl gleich bleibt oder gleich bleiben könnte, annähernd gleich bleiben könnte, aber es eben ja, diese Entwickler, Softwareentwickler, Ingenieursthemen und so weiter etwas runtergeschraubt werden, einfach um hier auch den Kostendruck etwas weiter runter zu bekommen. So, und jetzt gehen wir das Ganze nochmal zurück und gucken uns diesen Zeitstrahl dazu an. Also, wenn man in der, sagen wir es einfach mal, näheren Geschichte Mitarbeiter, Sparprogramme und so weiter gestartet hat, dann war das teilweise eine Strategie, dass man Produktionen an einem Standort komplett eliminiert hat, den Mitarbeitern dann irgendwo anders einen neuen Job angeboten hat oder eben den ganzen Standort geschlossen hat und den Mitarbeitern dann gesagt hat, ja, du kannst ja jetzt, wenn jetzt hier in München das Unternehmen zugemacht wird, kannst du ja bei uns in Flensburg arbeiten, da würden wir deine Arbeitskraft noch brauchen. Und das sind natürlich genau diese Strategien gewesen, wo viele gerade die Familie, die vielleicht auch andere Verpflichtungen in einer Region haben, dann schwer sagen können, ich gehe mit. Ja? Das ist natürlich dieses erste Thema gewesen. So, jetzt kann man sagen, das ist aufgrund der aktuellen Lage, ist das sicherlich nachvollziehbar, aber eigentlich ein ganz schön geschickter Schachzug, wenn man 3 Tage oder 2 Tage später dann announced, dass man eigentlich sparen muss, weil man ein Gefühl hat, dass die gesamte Wirtschaftssituation sich verschlechtert. Und wenn ich das machen will und ich vorher schon 2, 3 Tage vorher den Mitarbeitern über E-Mails gesagt habe, dass es hier zu, ja, ich es ihnen unangenehmer mache, indem ich zu ihnen sage, ihr müsst wieder ins Büro kommen und viele davon das eigentlich gar nicht mehr wollen und eigentlich auch über die letzten 2 Jahre bewiesen haben, dass das hervorragend auch von überall auf der Welt funktioniert in den meisten Jobs. Also es gibt immer Jobs, die sind. Und da sage ich auch zu, heute noch notwendig, dass man dazu in die Produktion oder in die Fabriken zum Beispiel kommt. Aber eben ein Großteil der Jobs, gerade der Ingenieure, gerade der Softwareentwickler, die kannst du genauso gut machen, wenn du nicht im Büro sitzt und bist wahrscheinlich sogar effektiver. So, und jetzt erinnere ich mich oder erinnere ich euch nochmal daran, was zum Beispiel bei der Vorstellung des Model 3s auch besprochen wurde. Da ging es ja immer darum, dass wir eigentlich einen Wandel in der Nutzung von PKWs oder wir eigentlich eine gesamte Verkehrswende brauchen. Und gerade die Notwendigkeit, nicht mehr jeden Morgen sich in den Stau zu stellen, um ins Büro zu kommen und abends zurückzufahren und die Städte und gerade die Gewerbegebiete zu verstopfen, hat eigentlich zu einer extremen Entlastung im Verkehr geführt und hat halt auch für viele die Notwendigkeit, ein eigenes Fahrzeug zu haben oder sogar mehrere Fahrzeuge zu haben, dazu geführt, dass hier eben eigentlich eine gute Basis für eine Energiewende passiert ist. So. Und auch Tesla war genau und Elon war genau dieser Meinung, dass wir nicht mehr Fahrzeuge brauchen, sondern dass es ein Teil dieser Energiewende oder des Verkehrswenden ja Notwendigkeit ist, indem so ein Fahrzeug wie das Model 3 dann während der Zeit, also wenn wirklich jemand irgendwie im Büro arbeitet, dann in der nonproduktiven Zeit, also wo das Fahrzeug nur auf dem Parkplatz steht, für den Kunden dann arbeiten könnte und zum Beispiel dann als Robotaxi unterwegs wäre. Somit würde der Bedarf an weiteren Fahrzeugen sinken und man müsste hier nicht mehr mit so vielen Staus rechnen. Genau das widerspricht sich hier eigentlich, wenn ich sage, also wenn ein Apple oder ein Tesla oder viele weitere Unternehmen jetzt sagen, nein, wir glauben nur, dass unsere Mitarbeiter produktiv sind, wenn sie auch wirklich im Büro sitzen und für uns arbeiten. So. Und dann, wie gesagt, das ist nur eine Hypothese von mir, ist es schon ziemlich geschickt, erstmal es unangenehm für die Mitarbeiter zu machen und diese Arbeitsweise, die sie die letzten 2 Jahre, die auch von ihnen erwartet wurde, wieder zu verändern, aber die gezeigt hat, dass gerade durch die Anpassung es möglich ist, genauso effektiv zu arbeiten und Kosten zu sparen und die Umweltschäden zu reduzieren. Dass ich das zurückhole, um eben hier kostengünstige Layoffs zu haben. Also, wenn jetzt ein Mitarbeiter das so unangenehm für ihn ist und der als Softwareentwickler sofort woanders arbeiten könnte, wo das Unternehmen einfach, ich sag jetzt einfach mal, moderner aufgestellt ist, dann wäre es sehr günstig für Tesla eben genau diese Person zu verlieren, weil sie dann nämlich keine Abfindung zahlen müssten. Das Ganze hat die Verdi in Berlin auch gleich verstanden und hat das wunderbar dazu genutzt, Werbung für sich zu machen. Denn hier geht die Verdi davon aus, dass das Thema mit einer bestimmten Prozentzahl der Einräumung von hybriden Arbeiten ja, eine Vorgabe, eine Tarifvorgabe oder so eine staatliche Vorgabe wird und hat dazu geworben, dass sie dafür kämpfen würden und dass doch jetzt ein super Zeitpunkt wäre, hier in die Gewerkschaft von Verdi einzutreten, damit die Interessen der Mitarbeiter geschont werden. So, jetzt wollte ich gerade noch etwas dazu sagen, was mir irgendwie entfallen ist. Wir hatten Verdi, wir hatten die Layoffs. Irgendein Thema hatte ich dazu noch. Vielleicht kommt es später ja noch mal wieder. Ja. I don't know. Machen wir weiter mit einer Verschiebung. Verschiebung des AI Days, der eigentlich jetzt anstand, der also im Juli hätte anstehen sollen, wenn ich es richtig sehe, der jetzt um 2 Monate verschoben wurde. Allerdings mit der Aussage, dass er deshalb verschoben wird, damit hier nicht wieder ein Künstler, ein Schauspieler drinstecken muss in diesem humanen Roboter, sondern das ist dann wohl am 30. September, wenn der jetzt geplante AI Day stattfindet, bereits ein Prototyp dieses humanoiden Roboters da sein soll, was ja eben auch im letzten Jahr ausgerufen wurde, dass es eine neue Strategie von Tesla sein soll, gar nicht mehr so viele Fahrzeuge zu bauen, sondern man hier eigentlich in die ja, Welt der Roboter gehen möchte, die uns dann helfen wollen. So, und jetzt weiß ich auch wieder, wovon ich sprechen wollte. Ich hatte ja gesagt, dass heute in vielen Jobs, das nicht möglich ist, aus dem Homeoffice zu arbeiten, sich das aber in der Zukunft ändern wird. Und da passt der humanoide Roboter nämlich wunderbar dazu. Denn wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, dann haben wir gerade in Europa oder auch in Deutschland einen extrem angespannten Arbeitsmarkt, weil wir eigentlich mehr Stellen haben, als wir Mitarbeiter im Angebot haben. Und wenn offene Stellen dort sind, die lange nicht besetzt werden können, dann muss man versuchen, mit Technologie eben genau. Elon hat damals gesagt, so diese dreckige Arbeit oder die Arbeit, die keiner machen will, über solche Roboter erledigen zu lassen. Und das könnte nämlich genauso ein Thema sein, dass wenn ich in die Richtung eines digitalen Zwillings gehe, dass dann auch zum Beispiel ein Produktionsmitarbeiter, dann ein Supervisor, eine oder mehrere zusätzliche Maschinen halt aus der Ferne kontrolliert. Also sozusagen ja, Produktionsprozess verfolgt und dann eingreifen kann, wenn etwas passiert ist und dazu nicht einmal so richtig vor Ort sein soll. Das ist im ja, eigentlichen Sinne auch die sogenannte Metaverse-Strategie, die ein Microsoft oder auch ein SAP voraussehen, wo dann über sogenannte Datenbrillen mit AR und VR. Also das eine Augmented Reality, also zusätzlich Einblenden von Informationen, wenn ich zum Beispiel hier auf die Maschine schaue und jemand aus der Ferne mir sagen kann, wie ich diesen Fehler beheben soll. Und Richtung VR, wo ich etwas simuliere, was ich heute noch nicht sehe. Also zum Beispiel den Bau einer neuen Produktionsanlage, eines neuen Gebäudes oder. Weil das in der ja, VR, also Virtual Reality, halt schnell manipuliert oder schnell realisiert werden kann und ich mir dann Gedanken machen kann, ob das so passt. Und das könnte nämlich genau dazu führen, dass diese Jobs, die heute keiner machen will oder die heute als gefährlich oder schmutzig gelten, dann zukünftig über sogenannte Supervisor dann erledigt werden und ja, hier sinnvolle Thema. So, ich sehe gerade, 10:51 Uhr kam die Meldung bei mir an, dass der schon laufende Stream startet. Nur als, okay. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Dann sind sicherlich jetzt viele mit dazugekommen und der Stream bietet ja die Möglichkeit, auch zurückzuspringen während des laufenden Streams. Oder man schaut die erste, was haben wir jetzt? 20 Minuten. dann als Konserve im Nachhinein. Wir sind ja immer noch mitten im Tesla-Block. Ja, dann gab es leider mal wieder eine Verschlechterung durch Software-Updates in Richtung der Phantombremsung. Also das haben wir ja häufiger mal, das ist schon gehabt, dass wenn neue Software beim Tesla aufgespielt wurden, dass manchmal auch das Thema Phantombremsung an bestimmten Stellen, gerade wenn man eine längere Strecke häufiger fährt, dann verschwunden sind und auf einmal wieder da waren. Da scheint es jetzt gerade erhöhte Rückmeldungen zu geben, dass es sich eher verschlechtert hat und dass die Zahl der Phantombremsung bei aktivierten Autopilot zugenommen haben. Das schaut sich Tesla an, beziehungsweise reagieren sie auf die zusätzlichen Beschwerden. Und sie haben eigentlich auch keine Wahl, denn es hat sich bereits wieder die NHTSA, also die National Highway and Traffic Safety Association aus den USA bereits eingeschaltet, die auch darauf schauen. Und wir wissen das ja auch, dass gerade diese Institutionen auch in Europa ja, ein höheres Interesse mehr und mehr dazu bekommen, sich auf diese autonomen Driving-Systeme oder Programme zu konzentrieren und zu schauen, ob das wirklich so zulassbar ist oder ob das nicht also ob das zu gefährlich ist, dass eigentlich der Endkunde hier der Tester ist, dem man diese Software mitgibt und eigentlich die Gefahr hier so ein bisschen an den Endkunden verlagert wird. So, machen wir weiter mit, wie ich finde, einer sehr positiven Mitteilung. Wir warten ja sozusagen auf die 4680er Zelle. Wir erinnern uns daran, also wir hatten einerseits dieses Thema mit der Megacasting-Maschine, also dass Produktionsprozesse verbessert werden müssen, die in mehr Reichweite und Senkung der Gesamtkosten der Herstellung oder der Herstellungskosten enden werden. Wir haben gesehen, dass hier eigentlich eine neue Methodik, also dieser sogenannten Tabless-Zellen, passiert, wo ich eben nicht mehr die Kathode und Anode am oberen und unteren Ende habe und die Elektronen durch einen Separator fließen, sondern dass das eben aufgelöst ist und man dadurch mehr Energie in die Fahrzeuge bekommt und diese neuen Zellen, diese 4680er, dann auch zum, ja, zur Foundation, also zum Grundgerüst von angekündigten Fahrzeugen, die lange Reichweiten wie der Tesla Semi-Truck oder eben zu High-Performance-Fahrzeugen wie dem Tesla Next Generation oder eben auch eigentlich schon in dem Spitzenmodell des Model S, dem Plaid-Modell, hätten passieren sollen. Und das, vielen Dank für die Spende. Und das hat in der Vergangenheit oder beziehungsweise in den vergangenen Monaten noch nicht ganz so mit den Produktionsprozessen geklappt oder auch den Massenproduktionsprozessen geklappt, weil wir auch immer davon gesprochen haben, dass Tesla nicht der einzige ist oder nicht Tesla der Zellenproduzent ist, sondern eben hier mit dieser Entwicklung dieser neuen Zellengröße nicht, und so weiter auf Batteriehersteller geht. Und hier haben sie diese Woche jetzt Sample-Zellen von Panasonic in dem Fall bekommen, die kurz vor dem Massenstart sind. Also, dass man hier Tests drauf macht, dass man schaut, wie gut die Fertigungsprozesse sind, wie gut die Prozesse sind im Verlauf mit häufigem Nachladen, was für Leistungen da passieren können und so weiter und so fort. Tja. Und das sind doch eigentlich gute Nachrichten, dass es weiter mit dieser 4680er Zelle geht und wir dann vielleicht tatsächlich in ein, zwei Jahren Fahrzeuge oder Varianten von Fahrzeugen sehen, die eben genau mit diesen Zellen ausgestattet sind und wir dann ja noch nie dagewesene Reichweiten damit erreichen können. Damit sind wir am Ende vom Testlog. Also erst einmal vielen Dank für die Spende, die gerade reingekommen ist, und vielen Dank für den Zoll Electric Fan, der als Supporter gerade seinen nächsten Kaffee gelöst hat. Damit sind wir auch genau bei dem Zwischenstopp, wo ich mich eben für die Koffein-Supporter, also den Kanalmitgliedern, bedanke. Die Stefanie Basler habe ich heute Morgen vor der Sendung, bevor es losgegangen ist, gesehen. Die ist seit 26 Monaten Kanalmitglied. Ich meine auch, dass der Raimund Stapelfeld und der Thomas Havlik ebenso lange dabei sind. Der Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machulda, der Patrick Brauer, Olaf Landfermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerken. So, und sofern hier nichts in meine Richtung geht, sehe ich nicht, geht es weiter mit BMW. Ja, da war es irgendwie spannend und ich habe von diesem Produkt irgendwie durch ein Posting vom Carmaniac bekommen, wo nur irgendwie ein Bild von einem Fahrersitz zu sehen war und er gesagt hat, dass um Mitternacht sozusagen diese Barriere, dass er das Video veröffentlichen kann, weg ist und er mal gefragt hat, ob jemand weiß, welches Fahrzeug das sein kann. Und es ist tatsächlich so, dass es der neue iX1 ist. Ganz so viel weiß man von dem Fahrzeug noch nicht. Was wir wissen, versuchen wir mal anzusprechen. Also es wird ein Fahrzeug sein, was eben auf einer hybriden Plattform gebaut wird. Hybride Plattform deshalb, weil es wird mehrere Verbrennungsmotoren, Plug-in-Hybride von dem X1 geben und ein bisschen später soll dann der hier angekündigte vollelektrische iX1 kommen. Interessant ist, dass man noch nicht sagen kann, wie groß die Batteriekapazität sein wird, oder beziehungsweise ist noch nicht öffentlich, aber man von einer Reichweite von bis zu 438 Kilometern, und jetzt kommt es, nach NEFZ ausgeht, beziehungsweise WLTP, Entschuldigung, ich rede Blödsinn, hier steht es dann auch nochmal mit WLTP, also das ist ja schon mal realitätsnah als jetzt hier nochmal mit NFT, NFZ. Reichweiten zu kommen. Interessant ist, dass es auch dieser neuen Elektrobau-Reihe sein soll, wo auch der Mini Countryman dann demnächst kommen wird. Und ja, bleiben wir gespannt, wann es dann mit dem Fahrzeug wirklich losgeht. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich erst diese Verbrenner-Variante sehen und werden dann sehen, wie das Ding verarbeitet ist. Und ja, BMW nutzt halt die Möglichkeit noch aus, hier sparsame Verbrenner an den Markt zu bringen. Was auch noch nicht ganz klar ist, ist auf welchen Märkten das Fahrzeug dann eigentlich in welchen Motorausstattungen kommen soll oder kommen wird. Ja, machen wir weiter mit etwas, wo es viele Fans von uns gibt, wo es auch schon mal Renderings gab in den letzten Wochen, und zwar ist DeLorean back. Und DeLorean ist vielen von uns aus Zurück in die Zukunft bekannt, ist ein Fahrzeug, was ja doch sehr ikonisch, also von GMC gebaut wurde, so rum ist, glaube ich, richtig, und was heute noch sehr viele Fans und Liebhaber hat, die das alte Modell haben. Davon gibt es nun den Alpha 5 EV, also das ist ein Konzept, wo es ein Fahrzeug dann geben wird, so wie ihr es hier seht, mit wie nennt man das, Wingdoors, die kommen sollen. Das ist ein kleines Startup, was eben hier versucht, dieses Fahrzeug zu fertigen. Man möchte in 4,35 Sekunden von 0 auf 88 Meilen pro Sekunde beschleunigen. Interessant ist auch, dass der erste DeLorean ja nun ein kleines Stückzahlfahrzeug war. Also man hat hier irgendwie 9000 in der Vergangenheit gehabt. Und interessant wird das Thema halt sein, ob dieses Fahrzeug ein signifikantes Funding bekommt, also dass es realisiert werden kann. Denn dann wäre es sicherlich ein EV-Fahrzeug, also ein batterieelektrisches Fahrzeug, was auf jeden Fall mit seinem Design und seiner Geschichte Fans und Kunden bewegen kann. Wir werden hier davon definitiv weiter berichten. Und hier sehen wir auch nochmal die 0 auf 60, also die 0 auf fast 100 Stundenkilometer Beschleunigung ist mit 2,99 Sekunden, wahrscheinlich etwas über 3 Sekunden dann auf 100 Stundenkilometer berechnet. Interessant finde ich die Preisangabe, also die kennt man noch nicht ganz genau, aber man geht so, dass man im mittleren, hohen 100.000er Range von diesem Fahrzeug sein wird. Also wirklich, es ist ja noch ein bisschen Zeit da, bis solche Sportfahrzeuge wie der Tesla Roadster Next Generation, so heißt er richtig, oder gegebenenfalls auch Fahrzeuge von Aston Martin oder Lotus oder auf den Markt kommen, die halt eben in diesem High-Performance-Sportbereich, der noch bezahlbar ist, rauskommen. Wir reden nachher noch über Rimac. Da wissen wir, dass diese Fahrzeuge schon für die kleine Unsumme von 2,5 Millionen Euro auch heute schon verfügbar sind. Aber ja, schauen wir mal, wie es damit weitergeht. So, machen wir weiter mit Aptera. Anderes Design, was heißt anderes Design? Also anderer Ansatz, wie so ein Elektrofahrzeug aussehen könnte. Hier wirklich auch die maximale Reichweite und ja, das maximal Mögliche, was auch Energiekoeffizienz, also CW-Wert geht. Wir haben da einige Male von berichtet, auch dass dieses Konzept dieses dreirädrigen Fahrzeuges hier gegebenenfalls für Aptera eben genau diese Reichweiten erst realisieren kann, denn die möchten mit diesem Fahrzeug 1000 Meilen weit fahren können. Das Fahrzeug geht so um die 30.000, 40.000 US-Dollar je nach Setup los, wird aber sicherlich auch bis im mittleren 60.000, 70.000 US-Dollar Bereich gehen, also die verschiedenen Varianten davon. Und jetzt ist bekannt geworden, dass sie erheblich mehr Reservierungen auf dieses Fahrzeug haben als ein Faraday Future für ihr Fahrzeug oder andere Startups, die ja, von sich reden gemacht haben, die zum Beispiel bei SPACs Geld eingesammelt haben, denn Aptera hat jetzt bekannt gegeben, dass sie bereits mehr als 22.000 Reservierungen mit Anzahlung für diese Fahrzeuge haben. Und da wird es sicherlich einige Zeit noch dauern, bis diese dann auch alle in hoher Stückzahl verkauft oder nicht verkauft, produziert werden. Ich bin gespannt. Ich halte das Fahrzeug immer noch für unglaublich interessant, gerade für die Langstrecke. Wenn man mit so einem Fahrzeug voll elektrisch durch Europa fahren will, kann ich mir kaum etwas vorstellen, was mehr Reichweite oder eine höhere Energieeffizienz hinbekommt als dieses Fahrzeug. So, dann gab es die Mitteilung der örtlichen Feuerwehr, dass sie zu einem Produktionsstandort von Rivian ausgerückt sind und dort einen Batteriebrand löschen mussten. Da ist es so, dass die Batterie in dem sogenannten Akku-Pack drin war und in der Testing oder in so einem Testing-Cycle war. Und es wohl danach aussah, als wenn hier eine unkontrollierte Kettenreaktion ausgelöst werden könnte. Dazu ist die Feuerwehr gerufen worden. Die konnten das löschen und unter Kontrolle bringen. Also das ist, wie gesagt, jetzt kann man ja den Grund, der kann halt viele Gründe jetzt sein. Es kann die in der Zellproduktion gewesen sein oder eben bei dem Verbauen in das Akku-Pack oder durch das Testing, dass man hier zu starke Extremwerte versucht hat zu simulieren. Aber das ist etwas, ja, was ich für normal halte. Was ich nicht für normal halte, ist, dass die örtliche Feuerwehr dazu ausrückt und dass man hier nicht auf Rivians Seite ein eigenes Spezialistenteam hat, was diese Brände in den Griff bekommt oder sogar Test, wie nennt man das? Testbereiche, Räume hat, die eben dann kontrolliert diese Dinge dann fluten oder löschen können, damit eben nichts weiter passiert. Aber Daumen gedrückt, hoffen wir, dass es weitergeht. Ja, dann in den USA überschlagen sie sich gerade so ein bisschen mit dem VW ID. Buzz. Wir haben gesehen, oder da wurde auch von Nextmove ja schon vor vielen Wochen darüber berichtet, wie teuer eigentlich dieser ID. Buzz werden wird. Jetzt kann man da natürlich sagen, VW hat hier eigentlich auf die Fans und Kunden gehört, die gesagt haben, baut diesen ID. Buzz um jeden Preis. Und dass er jetzt ja, teurer wird aufgrund der wahrscheinlich steigenden Produktionskosten, Rohstoffkosten, die hier jetzt mit neu kalkuliert werden. Und was natürlich auch interessant ist, ist einfach zu testen, was ist denn eigentlich der richtige Preis für so ein Fahrzeug. Also ein VW-Bus, so ein T5, T6, wie auch immer, da hat man ja auch nicht für kleines Geld bekommen, sondern es waren auch eher sehr teure Fahrzeuge. Vielen Dank, lieber Thomas Sattler, für die Unterstützung. Was aber hier interessant ist und warum es für so viel Aufsehen oder Reden von sich macht, ist, dass man hier einen Werbespot mit Star Wars gemacht hat. Und zwar tauchen in dem Werbespot R2-D2 unter anderem auf und auch Obi-Wan Kenobi. Ich werde dieses Video natürlich gerne mit nachher reinhängen in die Shownotes, dass ihr euch das angucken könnt, weil ich diesen Werbespot für sehr gelungen erachte und damit natürlich dieses Thema Hype um das Fahrzeug weiter erhöht wird und wahrscheinlich auch diese Fahrzeuge, diese hochpreisigen Fahrzeuge oder hochmargigen Fahrzeuge oder Fahrzeugvarianten vom ID.Buzz erst einmal dann auf den Markt kommen und ausgerollt werden und wir dann hoffen, dass es dann eines Tages auch kostengünstigere Varianten davon kommt. Damit kommen wir noch nicht ganz zu dem Thema Kosten, na, kommen wir lang. Denn erstmal haben wir News von Sono Motors. Nein, es gibt keine neue Information zum Fahrzeug, wobei das nicht ganz richtig ist. Man hat das so ein bisschen angeteasert, dass man dabei ist, dass, wie nennt man das, das Validation-Fahrzeug für die Massenproduktion, dass man da näher kommt. Aber diese Woche ging es darum, dass Sono Motors zusammen mit Cherao, einem Hersteller von Sattel oder Aufliegern, so um es richtig, dass sie gemeinsam, also in einem Co-Development, einen solar-powered Kühlanhänger bauen werden, der dann auf der IAA im nächsten, nee, nächsten Jahr, in diesem Jahr, to be unveiled at IAA 2022, also der auf der IAA 2022 dann noch gezeigt werden soll. Jetzt muss ich gerade mal gucken, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das noch in diesem Jahr passieren soll, ob diese IAA wirklich in diesem Jahr noch ist und oder wie weit dann dieses, doch, hier steht es, this will take place im September 25, also 20. bis 25. September diesen Jahres. Da bin ich gespannt, wie weit dann dieser Prototyp schon sein kann oder was man in dieser kurzen Zeit dann dementsprechend da generieren kann. Interessant ist, die Anzahl der Größe, also der Photovoltaikgröße, da reden wir von 9,8 kW Peak, die in das Fahrzeug oder für diesen Refrigerator-Truck oder Auflieger produziert werden sollen. Da werden jetzt viele sagen, dass das nicht wirklich viel ist, aber das könnte sein, dass man damit einiges an CO2 einsparen kann, weil ich dafür keinen Verbrenner mehr brauche. Kein Dieselaggregat mehr brauche, was versucht, die Ware hinten zu kühlen, sondern ich das eben über Strom generieren kann. Die Frage wird dann sein, wie teuer wird so ein Auflieger sein, wie teuer wird der durch diese Solarintegration sein. Müssen wir den September abwarten. So, dann kommen wir zu Buick. Warum ist es wichtig, dass wir auch über Buick reden? Weil die stellen ein neues Elektrofahrzeug vor, leider erst was 2030 kommen wird, aber es ist eben nicht, wie wir es von den meisten US-amerikanischen Herstellern kennen, dass es ein SUV ist, weil sie gerade diese Bauweise brauchen, um die Fahrzeuge zu bauen, sondern es ist eben eine Sportlimousine oder Wildcat-EV-Konzept, was wie es hier noch genannt wird, soll eben genau in dem Bereich, wie wir es auch mit dem DeLorean gesehen haben, also mehr eine luxuriöse Limousine, Sportlimousine sein, die eben auch auf der Ultium-Plattform von GM kommen soll. Buick ist ein Derivat von General Motors und wird dann eben sowohl die Zellen als auch diese Produktionsplattform oder die skalierbare Plattform dazu mit nutzen. So, dann haben wir in den vergangenen Wochen davon gesprochen, dass viele Hersteller eigentlich eine Absage in Richtung kleinere oder günstige Elektrofahrzeuge vom Einstiegspreis her sehen. Und wir hatten in der vergangenen Folge den BYD Seal, der vorgestellt wird, der so um die 25.000, 30.000 € auf den Markt kommen soll. Und sehen jetzt auch bei General Motors, dass der Bolt EV und der EUV extrem im Preis reduziert worden sind. Also etwas, was wir eben in den vergangenen Wochen nicht gesehen haben. Dort, wo eben noch Fahrzeuge lieferbar waren, sind die Preise auch bei Tesla erhöht worden. Signifikant sind die Preise bei VW erhöht worden, beziehungsweise die kleineren, die Einstiegsvarianten, die Basisvarianten erst einmal aus dem Konfigurator rausgenommen worden. Und hier geht jetzt Chevy oder General Motors einen anderen Weg. Der kann mehrere Gründe haben. Also einerseits wollen sie natürlich hier zum meistverkauften EV-Fahrzeug in den USA aufsteigen. Und zum anderen müssen sie wahrscheinlich ein bisschen Preishygiene betreiben, da es genau um dieses Fahrzeug, also diese zwei Fahrzeuge, sehr viel negative Presse gab. Wir erinnern uns, dass es hier zu mehreren Bränden des Akkus gekommen ist. Es einen Rechtsstreit mit LG Chem dazu gab, dass sie ja verunreinigte Zellen bekommen haben und es deshalb zu den Bränden gekommen ist. Man hat das erst einmal versucht, über Software zu regulieren, indem man die Batterie nicht ganz leer machen konnte und auch nicht ganz voll machen konnte und so versucht hat, diese extremen Situationen in der Zelle zu minimieren. Das hat allerdings auch dazu geführt, dass es weiterhin Fahrzeuge gegeben hat, die ja, gebrannt haben. Und dann gab es den Vergleich oder die Einigung zwischen Chevy und LG, dass alle betroffenen Fahrzeuge neue Akkus bekommen. Und das ist so viel negative Presse, dass man da auch etwas tun muss, um bei dem Preis runterzukommen. Und somit startet jetzt ein neuer Chevy Bolt EV oder EUV ab $25.600 in den USA. So, ist das jetzt etwas, Moment, Außergewöhnliches? Nein, denn wir schieben das einfach mal hier hin. Wir machen jetzt weiter mit Ford. Und der Ford-CEO sieht einen sogenannten Preiskrieg auf uns zukommen bei Elektrofahrzeugen. Und das ist eben genau konträr zu der Aussage, die zum Beispiel auch der Porsche-CEO auf der OMR gegeben hat, dass sie erst einmal keine günstigeren Fahrzeuge machen werden und dass sie auch im VW-Konzern erst einmal sich auf die hochpreisigen Fahrzeuge, also hochmargigen Fahrzeuge konzentrieren werden. Und der CEO von Ford geht hier aus, dass eben genau dieser Preiskampf um diese $25.000 Fahrzeuge sich ja jetzt manifestieren wird. Und das ist auch genau diese Preisrange oder diese Preisgröße, die wir ja bei Tesla immer in der Hoffnung hatten, dass es dort noch ein kleineres Modell als ein Model 3 geben würde. Auch dazu haben wir ja erst einmal eine Absage bekommen. Also es gibt dieses Entwickler oder dieses Designteam in Shanghai, die ein spezielles Fahrzeug für den chinesischen Markt bauen sollen. Und es gab auch immer mal wieder Gerüchte, dass etwas Ähnliches eben auch in Grünheide gestartet werden soll. Aber dann hat Elon eigentlich gesagt, dass es sie nicht im Moment an so einem Fahrzeug arbeiten. Das heißt, das könnte der Bereich sein, wo eben diese Massenhersteller vielleicht einen Weg finden, hier darauf zu reagieren und diese Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. So, machen wir gleich weiter mit Ford. Und zwar hatten wir ja letzte Woche davon gesprochen, dass die ersten Ford F-150 ausgeliefert wurden. Und ich die Hoffnung hatte, dass es jetzt da dann auch diese Real-World-Verbrauchszahlen zu gibt. Und was einfaches als dass hier ein Kunde seinen 23 Fuß Airstream-Anhänger mit dranhängt, um zu gucken, was passiert. Es passiert Folgendes: Wenn das Fahrzeug dieses Ding zieht, Kaffee ist ein guter Hinweis. Dann reduziert sich die Reichweite des Fahrzeugs ungefähr auf die Hälfte. Ist das jetzt ein Wert, den wir noch nicht kennen? Nein, das ist exakt der Wert, den wir auch von dem anderen recht bekannten Elektrozugpferd, nämlich dem Model X, kennen, dass wenn dort ein Wohnwagen oder etwas mitgezogen wird, sich eigentlich die Reichweite des Fahrzeuges ja, signifikant halbiert. Und da stellt sich dann eben genau die Frage, ob es hierfür notwendig wird. Also erstmal ist die Frage, muss man noch weiter mit solchen Wohnwagen durch die Gegend fahren oder ist es vielleicht sinniger, effiziente Fahrzeuge zu haben und damit ans Ziel zu gehen und dann in ein Airbnb, in ein Hotel oder sonst was zu gehen? Oder wenn ich dann elektrisch unterwegs bin, ob dann nicht zusätzliche Batteriekapazität dann in die Wohnwagen gebaut werden können sollten, die sowohl bei dem Weg zum Ziel und zurück mithelfen, das Fahrzeug mit Strom zu versorgen und es dann möglich machen, wenn man an seinem Bestimmungsort angekommen ist, hier vielleicht sogar das Netz zu entlasten, als Stromspeicher oder als mobiler Stromspeicher zu fungieren. Und man dann vielleicht sogar autark irgendwo mit seinem Camper stehen kann. Also sicherlich Zukunftsmusik, weil einfach noch die Zellen zu teuer sind. Wir wissen, dass es einige Hersteller in Deutschland gibt von Wohnmobilen, die so ein Konzept haben, wo dann auch dieser Wohnwagen durch die Batterie, die er hat, auch in die Parklücke, so gesagt, ferngesteuert manövriert werden kann, aber eben auch zu signifikant hohen Kosten. So, haben wir noch mehr von Ford? Ja, haben wir. Und das ist ebenfalls etwas Ungewöhnliches. Also, wir wissen ja, dass Ford hier sich Street Scooter vereinnahmt hat und auch mit dieser Street Scooter-Technologie die aktuellsten Modelle der Street Scooter in Form so eines Transits auf den Markt bringen, also die gerade zum Beispiel auch für DHL elektrisch unterwegs sind. Und das sind jetzt nicht unbedingt die margenträchtigsten Fahrzeuge. Nichtsdestotrotz möchte oder investiert hier Ford 1,5 Milliarden in den Bau einer neuen Fabrik in Ohio, die sich eben voll auf Commercial Vehicles konzentrieren wird. Also Commercial Vehicles seht ihr hier auch, dass eben die Aufbauten, die da hinten drauf sind, sich verändern können, aber eben das untere Chassis oder die Antriebseinheit und die Batterie die gleiche sein wird. Und man damit hofft, dass man hier auch die Einstiegspreise reduzieren kann, sodass diese Elektro-Commercial-Fahrzeuge dann mehr und mehr adaptiert werden können. Also das heißt, Ford geht hier ganz stark wieder den Weg, den sie aus dem klassischen Automobilbereich auch kennen. Sie versuchen über Massenproduktion die Preise zu senken. Sie haben ganz klar den Preisfokus noch im Hinterkopf und wollen dieses 25.000 Dollar batterieelektrische Fahrzeug auf den Markt bringen und sehen das aber eben auch für die gesamte Produktionsbreite, die sie haben, von Pickup-Trucks bis hin zu diesen Transitbussen, dass sie dort auch weitermachen. Finde ich absolut gut und erwähnenswert. Und dann kommen wir zur letzten News. Und zwar kümmern wir uns um Rimac. Da kann ich euch, und das werde ich auch nochmal mit verlinken, einen OMR-Podcast eben mit Marthe Rimac und dem Finanzvorstand von Porsche ans Herz legen, da einfach mal reinzuhören. Wie geerdet der Marthe Rimac immer noch ist und wie er auch dieses Thema der Finanzierungsrunde mit anspricht. Denn wir haben im vergangenen Jahr ja diese Erhitzung, diesen heißen Markt gesehen, wo irgendwie jedes Unternehmen, was EV im Namen hatte, einen sogenannten SPAC, also eine Mantel, Anleihe rausgegeben hat, um an der Börse Geld einzusammeln, ob sie jetzt ein Produkt hatten oder eine Idee nur hatten. Und da hat sich Rimac eben gegen verwehrt und sagt halt auch, also die sind 10 bis 20 Mal höher bewertet als Rimac und haben noch nicht ein Fahrzeug gebaut. Und Rimac zeigt hier auch, oder Marthe zeigt da hier auch auf, wie er überhaupt dieses ganze Unternehmen zum Fliegen gebracht hat, dass sie eigentlich immer pleite waren und sich dann auch darauf konzentrieren mussten, Komponententeile zu bauen, als Zulieferer zu fungieren, um eben ihre Vision eines Hypercars realisieren zu können. Und die haben diese Woche eine sogenannte Series D gemacht, also das ist nichts Öffentliches, wo ich irgendwie am Aktienmarkt dran investieren kann, sondern wo man Investoren dazugeholt hat. So, und jetzt ist hier auch gleich ein schönes Schaubild drinne, welche Investoren denn hier eigentlich alle investiert sind. Wir sehen das Thema Marthe Rimac, wir sehen das Thema Porsche, Softbank, ein japanischer Investor, der ja in Technologie jeglicher Art eigentlich investiert. Wir haben Hyundai und andere Investoren, die halt auf Bauteile, die von Riemanns kommen, setzen in ihrer Produktion. Wir haben hier Investmentbanken wie Goldman Sachs mit drin und aus der Industrie Investments mit drin. So, und das Ganze teilt sich jetzt mehrfach auf. Also wir wissen, dass Porsche einen Anteil an Riemanns hat, beziehungsweise hier 45% an Bugatti Riemanns hält. Und dann gibt es die neu gegründete Riemanns Group, die 55% an Bugatti Riemanns hält. Und die teilt sich dann dementsprechend auf in Bugatti Automobiles und Riemanns Automobiles. Und dann gibt es das Thema, was 100% in der Hand von der Riemanns Group ist. Und das ist das Thema Technologie. Und in genau diesem Bereich werden Komponenten gebaut. Und ich hatte das, glaube ich, auch schon mal angeteasert, dass Riemanns hier nun auch plant, in Kroatien ein eigenes Batteriewerk zu bauen, wo sie High-Performance-Batterien oder Akku-Packs für Auftragfertiger bauen und hier dann dementsprechend ja eigentlich zu einem Systemanbieter werden, der eigene Fahrzeuge hat, aber eben auch auf Wunsch entwickelt, also auf Wunsch von anderen Automobilherstellern entwickelt und dann diese Bauteile denen dann massenfertigt und zur Verfügung stellt. Finde ich sehr, sehr interessant, diesen Ansatz und absolut genial, dass man das aus eigener Kraft schafft und vor allen Dingen auch in eine Region geht, die eben nicht dafür bekannt ist, hier der Technologievorreiter zu sein und eben aber hier über diesen Weg auch die einheimischen Talente begeistern kann. Der Ansatz auch hier, das hört ihr auch dann in diesem Podcast, ist, dass jeder Mitarbeiter sich auch so fühlen soll, dass er ein Teil dieser Riemanns Group ist. Also das heißt, sie auch Anteile eben an dem Unternehmen dann halten, damit sie auch wirklich sehen, dass es hier in die richtige Richtung geht und sie nicht irgendwie nur als tote Mitarbeiter irgendwie eine Aufgabe zu erledigen haben und dann eigentlich an dem Erfolg nicht wirklich beteiligt sind. So, damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angekommen. Hoffe, es hat euch gefallen. Die Sendung gibt es natürlich auch ab 18 Uhr wieder als Podcast. Ich mache die Verlinkung hier zu Riemanns und auch zu dem Werbespot von VW gleich mit in die Shownotes mit rein. Verabschiede mich und wir sehen uns dann spätestens nächsten Sonntag wieder zur nächsten, dann 200. Ausgabe vom EV News Frühstück. Ciao, sagt euer André von Fair. Bis zum nächsten Mal.